Deutschlandfunk, Querköpfe.
Als die Evolution den Mensch geschaffen hat, die Erde, die hat sofort gewusst, oi, 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 oi. Was hat da die Evolution gemacht? Was hat sie mir geschickt? Ui, 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 ui. Zuerst hat sie nichts gesagt. Sie ist, die Erde ist sehr höflich und geduldig. Aber nach 30.000 Jahren, sie hat bei der Evolution angerufen. Sie hat gesagt, sag mal, also schon mit dem Schnabeltier habt ihr was Komisches gemacht. Aber jetzt mit dem Menschen, ganz ehrlich, also was macht ihr momentan? Was ist los bei euch? Und die Evolution hat gesagt, oh, komm nicht schon wieder mit deinem Schnabeltier, das hatten wir doch schon besprochen. Wir hatten Weihnachtsfeier, wir waren besoffen. Ja. Das mit dem Menschen sehe ich ein. Da haben wir ein bisschen Scheiße gebaut, das stimmt schon. Aber hast du gesehen, wie das Ding aussieht? Das hat nicht mal ein Fell. Also, mach eine Eiszeit und das Ding ist weg. So, tschüss, keine Zeit. Bam! 40.000 Jahre später, die Erde hat nochmal bei der Evolution angerufen. Ich habe gesagt, du, also Eiszeit habe ich gemacht, aber hat nicht geklappt. Die Menschen sind noch da, die werden immer mehr und ich mache mir echt Sorgen. Also, aber die Evolution hat gesagt, du, im Moment haben wir überhaupt keine Zeit, um uns die Menschen zu kümmern. Wenn du wüsstest, was für ein Chaos bei uns ist. Also das Schnabeltier haben wir immer noch nicht im Griff. Ja. Und bei uns in der Entwicklungsabteilung gibt es einen Volltrottel. Ja. Der hat einen Fehler gemacht beim Hals der Giraffe. Er hat Zentimeter und Millimeter verwechselt. Ist überhaupt nicht der Moment. So, tschüss, bam, bam. 50.000 Jahre später die Erde hat nochmal bei der Evolution angerufen, aber da lief ein Band. Wenn Sie für das Schnabeltier anrufen, drücken Sie die 1. Wenn Ihr Anliegen der Mensch ist, dann hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Bip. Bip.
Hallo, bonjour.
Bonjour.
Freut mich.
Ich bin nicht pünktlich.
Ja, sondern 5 Minuten, ne?
5 Minuten ist okay,
ja,
ne?
Ich habe damit gerechnet.
Ich habe einen Ruf zu verteidigen. Okay. Ich warte schon 5 Minuten draußen und ich dachte, okay, jetzt kann ich.
Okay.
Aus dem Geist der Trainingsjacke. Emmanuel Peter Falvi alias Alphonse von Sabine Fringes. Ein heißer Augustnachmittag in Dortmund. Hitze strömt aus allen Poren der Stadt. In der nahezu menschenleeren Lobby mit den abgedunkelten Fenstern ist es angenehm temperiert.
Ich hätte gerne einen grünen Tee, bitte. Ja?
Und einen Cappuccino. Okay, gut. Danke.
Gerne.
Mit Keks.
Das Hotel liegt nicht weit entfernt vom Spiegelzelt, in dem Emmanuel Peter Falvi in wenigen Stunden mit seinem Programm The Best Of auftreten wird. Eines von insgesamt 3 Programmen, mit denen er mit seiner Figur Alphonse aktuell auf Tour geht. Peter Falvi kommt in Jeans und grauem T-Shirt, wirkt entspannt und aufgeräumt.
So, jetzt machen wir einen kleinen Soundcheck.
1, 2, 3, 4, 5, Soundcheck. Alles gut?
Wissen Sie, wer Henri N. ist?
Henri N. Einfach nur der Buchstabe N oder wie schreiben Sie das?
Also die Geschichte geht so. Ich war im Pariser Goethe-Institut.
Ja.
Eine Frau fragt mich, was ich studiere. Ich sage Germanistik.
Ja.
Dann sagt sie, ach, dann kennen Sie doch bestimmt Henri N. Ich habe sehr viel nachgedacht, aber ich wusste nicht, wer Henri N. war.
Nein,
und daraufhin hat sich
ja
die Dame empört weggedreht.
Okay, jetzt, ich glaube, Heinrich Heine wahrscheinlich, ne? Okay, ja,
genau.
Ja, Henri N., natürlich, ja, kennt jeder Franzose. Nur die Deutschen kennen ihn nicht. Ja, natürlich, ja klar. Ich bin wahrscheinlich zu lange in Deutschland.
Seit rund 35 Jahren lebt der gebürtige Pariser Emmanuel Peter Falvi mittlerweile in Hamburg. Sein französischer Akzent ist das Pfund, mit dem der Künstler wuchert, wenn er als Alphonse im Einsatz ist.
La guerre, c'est dans la nature des hommes. Das ist Französisch. Hört sich gut an, wenn ich Französisch rede, oder? Ich weiß, das bin ich nicht, das ist die Sprache, ich habe damit nichts zu tun, das ist... In Frankreich, egal was du sagst, das sieht schön aus. Ja? Wenn ich sage zum Beispiel, faire un lavage d'estomac à quelqu'un. Oh, da denkt ihr alle, das ist Theater, das ist große Philosophie. Das heißt, jemandem den Magen auspumpen. Auf Französisch, das hört sich geil an. Das ist die Sprache euch. Ich habe damit nichts zu tun. Ha?
Aber Goethe-Institut ist ein gutes Stichwort. Hein? Das ist also einer der... Merci beaucoup. Dankeschön.
Danke.
Das ist eine der scheißesten Entscheidungen von dieser Regierung. Ich bin kein Baerbock-Basher. Mich nervt auch dieses Baerbock-Bashing. Aber da hat sie wirklich Scheiße gebaut. Also die Goethe-Institut zu schließen in Frankreich, in dem Jahr auch noch, wo wir 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft gefeiert haben. Was für ein blöder Symbol. Das war, Madame Baerbock, das war echt keine gute Idee. Die Goethe-Institut sind so wichtig, also für die Franzosen. Also das Goethe-Institut in Bordeaux war zum einen so schön und das war ein Treffen für Menschen in Frankreich, die entweder Deutsch lernen wollten, Deutschland besser kennenlernen wollten. Also diese ganze Sparerei, also ich finde diese Schuldenbremse, ne? Also erstmal, ich würde das schon mal umbenennen. Das ist keine Schuldenbremse, das ist eine Investitionsbremse. Und ein Land, was nicht investiert, stirbt. Ja, es tut mir leid, du wirst keine Chance haben, eine Frage zu stellen. Dafür bin ich bekannt.
Jetzt erstmal.
Santé.
Santé.
Zum Wohl.
In Deutschland ist die Figur Alphonse längst eine Institution für sich. Neben dem Bayerischen Kabarettpreis und dem Deutschen Kleinkunstpreis erhielt er 2021 das Bundesverdienstkreuz für seine herausragenden Verdienste für Kultur und Toleranz. Dabei begann alles mit der Figur eines verpeilten Reporters. Um der französischen Wehrpflicht zu entgehen, hatte Peter Falvy 1991 einen Job beim Privatsender Premiere angenommen. Er arbeitete als Redakteur, bis eines Tages die Figur des Alphonse in sein Leben trat. In Gestalt eines orangenen Kleidungsstücks aus Kunststoff.
Also ich finde es so interessant, dass da so eine Trainingsjacke war und plötzlich ist Alphonse geboren.
Ja.
Ist doch irgendwie eine magische Geschichte.
Es ist vieles magisch mit Alphonse oder um Alphonse herum. Es gibt die Magie des Buschelmikrofons, weil die Leute erzählen mir manchmal Dinge ins Buschelmikrofon, wo ich denke, wow, wie kommt das halt? Ne? Und es gibt tatsächlich auch einen magischen Moment, wo ich diese Jacke gefunden habe. Ich hatte schon mal ein bisschen Fernsehen gemacht, aber nicht als Alphonse. Und habe ein bisschen Inspirationspause gebraucht. Und in dieser Inspirationspause, ich habe was anderes gemacht, um Geld zu verdienen. Und in dieser Inspirationspause habe ich mit vielen Leuten gesprochen, mir Dinge angeguckt, Ausstellungen und solche Dinge. Und ein Kostümfundus. Und ich glaube, das war das Beste, was ich gemacht habe. Und da hat mir die nette Dame vom Kostümfundus gesagt, oh, du kannst mal rumgehen, wie du willst. Guck mal, hier, das ist Mittelalter, hier ist Science Fiction, etc. Und dann auf einmal sehe ich so eine Jacke, wie ich später erfahren habe, DDR-Jacke. Ich habe mich im Spiegel angeguckt und da habe ich wirklich gespürt, boah, da ist was passiert. Und im Nachhinein würde ich wirklich sagen, da ist Alphonse geboren. Das wusste ich aber noch nicht, ne? Und ich habe gesagt, darf ich die Jacke leihen? Ja, natürlich, dafür sind wir da, kostet so und so viel und etc. Und dann, man zahlt Gebühren für 4 Wochen, das ist einfach so. Ne? Und dann habe ich also für 4 Wochen diese Jacke geliehen und ein bisschen Dinge ausprobiert mit meinem Kameramann. Guck mal, wir könnten hier und da. Und dann habe ich mit Leuten gesprochen etc. Und der Tonmann hatte ein Puschelmikrofon, weil ein Puschelmikrofon gibt es immer oder ganz oft in Fernsehproduktionen. Man sieht es aber nicht, ne? Das ist normalerweise nicht im Bild, aber das, dieses Riesending, das hilft, um Windgeräusche zu eliminieren. Und der Typ war komisch, der Tonassistent, der war ein bisschen nervig und ich habe ihm gesagt, weißt du was, geh mal Kaffee trinken, wir machen es schon. Und dann habe ich das Puschelmikrofon in die Hand genommen. Und habe gedacht, okay, dann ist es halt im Bild. Und abends habe ich das alles angeguckt, diese Gespräche, die Jacke, das Puschelmikrofon. Ich hatte auch noch Zettel in der Hand. Damals hatte ich auch noch Haare und es hat geregnet und die Haare und die Zettel komplett kaputt und so. Und ich habe mir das abends angeguckt und dachte, ich glaube, da haben wir die Zutaten für etwas, was ganz nett sein kann.
Es gibt viele Klischees über die Franzosen. Zum Beispiel mit was läuft angeblich jeder Franzose unter dem Arm rum.
Achselschweiß.
Peter Falvys Markenzeichen als Alphonse ist die orangene Trainingsjacke. Sie trägt er sowohl auf der Bühne als auch bei seinen Umfragen, mit denen die Figur Alphonse zuerst in Erscheinung trat. Die Interviewfragen nur mühsam vom Zettel ablesend.
Heute mein Thema: deutsch-französische Freundschaft. Wären Sie dafür, um die deutsch-französische Freundschaft voranzubringen, deutsche Männer mit französischen Frauen zu kreuzen?
Das fragst du einen 80-Jährigen. Das ist mir so schnuppe, ob die sich kreuzen oder nicht.
Ja?
Ja.
Und wenn sie wieder jung wären?
Ja, das wäre ganz was anderes.
Dann würden sie...
Ja, natürlich.
Also mein Ziel war es eigentlich, dass ich habe gerne mal die Deutschen gehört am Stammtisch. Also in Frankreich, um das zu hören, man geht in den Cafés am Tresen und dann Leute reden über Politik und etc. auf ihre Art und Weise. Ne? Und schnell habe ich verstanden, in Deutschland, wenn man das hören will, am Stammtisch kann man nicht mithören, aber in der Wurstbude auf dem Wochenmarkt, da redet man miteinander. Und ich bin da hingegangen, ich habe ein paar Leute gefragt und so, und auf einmal waren die ganz anders. Da hatte ich noch kein Alphonse, kein Puschelmikrofon. Und die haben ganz anders gesprochen als 30 Sekunden zuvor, weil die Kamera da war. Die haben versucht, dann korrekt und intelligent. Und das war mega langweilig. Und das kennt man, ne? Von der Tagesschau oder so, wenn normale Leute interviewt werden. Man spürt, die sprechen nicht so, wie die sonst im Leben sprechen. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist uninteressant. Und dann habe ich verstanden, mit Alphonse, mit dem Puschelmikrofon, kann ich das knacken. Wie auch immer, das ist magisch, ich habe keine Erklärung, aber ich finde es toll. Die Leute sprechen, als gäbe es kein Mikrofon. Und ehrlich gesagt, Leute, die eben nicht versuchen, dann intelligent zu wirken vor einer Kamera oder so, sondern die sagen, oder die machen so, wie die sind. Auch wenn die manchmal sehr Schockierendes oder Dummes sagen, für mich ist es eine große Qualität. Erstmal sich vor einer Kamera nicht zu verdrehen. Das muss man schon mal können. Und das können nur wenige Leute. Und ich bin auf dem Wochenmarkt. Es kommt jemand, mit dem ich reden möchte. Und dann gehe ich hin und stelle meine erste Frage. Die Situation kann er oder sie gut einschätzen. Ich bin da, es gibt ein Mikrofon, es gibt eine Kamera. Mittlerweile kennen die mich ganz oft. Ja, und im besten Falle und fast immer, die Person bleibt stehen und antwortet.
Deutschland ist komplett pleite. Wären Sie dafür, dass Frankreich Deutschland aufkauft?
Ach, so ein Quatsch. Frankreich ist ja auch pleite.
Ach so. Deshalb sind wir dicke Freunde.
Genau, müssen wir. Im gleichen Boot.
In so einer Situation kann man nur gemeinsam saufen.
Da erinnern Sie mich, ich will noch eine Flasche Korn holen.
Und dann kam der Name Alphonse. Und dann bin ich zu Extra 3 gegangen, ich habe denen ein bisschen was gezeigt und die haben gesagt, ja, finden wir super, machen wir. Boah, 6 Wochen, ne? Mehr wird das nicht halten. Und dann habe ich dann dem Kostümfundus gesagt, okay, ich brauche für weitere 6 Wochen. So, und aus den 6 Wochen sind 7, 8, 9, 10, 12, 14, 40 geworden und dann immer mehr. Und dann ständig habe ich beim Kostümfundus gesagt, ich zahle nochmal für 4 Wochen und nochmal für 4. Und irgendwann habe ich denen gesagt, okay, jetzt will ich es kaufen. Nee, geht nicht. Hier kann man nichts kaufen. Man kann nur mieten. Also da habe ich nochmal bezahlt und bezahlt. Ein Vermögen habe ich dafür ausgegeben. Bis ich irgendwann gesagt habe, ich will es wirklich kaufen. Ja, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich es verloren. Wenn ich es verloren habe, wie viel muss ich zahlen? Und so habe ich die Jacke doch kaufen können. Und ja, aus den 6 Wochen, die es angeblich getragen hätte, sind das 212 geworden, wo ich dann selber aufgehört habe. Und ich habe gesagt, ich glaube, mit Alphonse habe ich was.
Hätten Sie gern eine Frau als Vorgesetzte?
Ja.
Ja. Von wem lassen Sie sich am liebsten anbrüllen? Von einem Mann oder einer Frau?
Von einer Frau.
Ja?
Ja.
Warum?
Ja, weil ich 54 Jahre verheiratet bin und das nicht anders kann.
Ja, und nach einer Weile war wahrscheinlich der Effekt, dass man dich kannte und dann auch wusste, wie man drauf eingehen kann. Oder was einen ein bisschen erwartet.
Darauf hatte ich Angst. Also als ich zum Beispiel Verstehen Sie Spaß gemacht habe und so, was natürlich eine ganz, ganz andere Dimension war, ne, für die Bekanntheit. Da habe ich schon Angst gehabt, dass es was kaputt macht. Im Gegenteil, es hat Türen geöffnet. Ich durfte auf einmal in Vereine reingehen, wo ich sonst keine Drehgenehmigung bekommen hätte. Ich habe eine Schamanin besuchen dürfen. Ich habe Schrebergarten und all diese Dinge, auch also Hunderennen und all diese Dinge, wo ich sonst, glaube ich, nie hätte reingehen dürfen. Ah, du bist doch der Rücke. Ja, komm, wir freuen uns und etc. Ganz schlimm ist, und zum Glück passiert das selten, wenn die Leute versuchen, lustig zu sein, das ist dann ganz schlimm, dann breche ich es auch ab und gehe zur nächsten Person. Es ist aber super selten.
Und hast du schon mal überlegt, zur AfD zu gehen?
Also ich habe in der Zeit, wo noch kein AfD war oder zumindest nicht so groß war, ich habe viel mit Leuten, die extrem rechtliche Gedanken hatten, gesprochen. Und ich finde, die Stimmung ist so gewaltig geworden. Also ich habe dann Kolleginnen und Kollegen, die richtig, wirklich geschlagen worden sind. Das will ich nicht. Aber ich würde total gerne mit Leuten reden. Also wenn man sagt, die Prämisse ist, niemand übt Gewalt und jeder darf seine Meinung sagen. Ich möchte gerne besser verstehen. Ich habe schon mit einigen geredet, ne? Und zwar nicht mit den Funktionären der Partei, sondern mit Leuten, die AfD wählen. Ich will wissen. Ich will wissen, was ist die Motivation. Und meistens, wenn ich dann mit denen rede, verstehe ich auch. Ne? Ich verstehe, dass es Leute sind, die enorme Sorgen haben und diese Sorgen werden nicht ernst genommen. Und das ist fatal. Weil die Sorgen, die gibt es, die sind absolut berechtigt. Und wenn die anderen Parteien sagen, ja, ja, aber du bist ein Idiot oder du bist ein Rassist oder was auch immer, was auch sein kann, ne? Das reicht nicht als Antwort. Und dann kommt eine Partei, die natürlich Nazis sind, aber die ein Talent haben, so wie Nazis hatten, ne? Nämlich den Leuten den Eindruck zu geben, die anderen kümmern sich nicht um dich, aber ich mache es schon.
Die Stammhirne, die finden das toll. Was die Populisten sagen. Die Stammhirne, wenn die hören, alle Ausländer raus, alle ab ins Knast, alle Kopf ab und so, die finden das toll. Und die Populisten, die wissen das sehr genau. Die Populisten wissen, wenn ich vor mir Neokortex habe, habe ich keine Chance. Sobald die Intelligenzen da sind, nee, meine Chance, das ist eine Zeit, wo ich immer mehr Stammhirne vor mir habe. Eine Zeit, wo die Menschen Angst haben. Und die Populisten wissen, wir sind im Moment in so einer Zeit. Wir haben viele Gründe, warum wir Angst haben oder haben können. Ja, wir haben diese Kriege überall, wir haben den Klimawandel, wir haben die Migration und. Das sind alles Dinge, wo wir immer mehr Angst haben. Ja, und die Populisten wissen, das ist meine Zeit. So viele Stammhirne. Gut, ich sehe noch ein bisschen, welche die noch die Intelligenz da haben, aber ich kann die noch mehr Angst machen. Es gibt die Social Media. Wunderbar, ich kann so einen Scheiß draufballern und dann haben die noch mehr Angst und noch mehr Angst. Wow, fantastisch. Die spüren das. Das ist meine Zeit. Die Stammhirne kommen. Das ist der Zeit der Populisten. Na, attention, ich sag nicht, okay, das war's. Wir haben verloren. Das sage ich nicht. Ich sage auch nicht, der Ballermann, besoffener Urlauber, sitzt schon auf dem Sitz von dem Piloten. Das sage ich nicht, aber ich sage, wir müssen verdammt aufpassen. Er sitzt noch nicht auf dem Sitz, das stimmt. Aber eines bin ich mir sicher, er hat schon sein Handtuch draufgelegt. Ganz sicher.
Das ist in Deutschland so, das ist in Frankreich so, das ist in Italien so, das ist in Amerika so. Und das ist eine Entwicklung, die mir extrem viel Sorgen macht. Mit meiner Familiengeschichte sowieso, aber auch so. Und das ist eine Sache, die in meine Arbeit immer reinfließt. Und in meinem also erfolgreichsten Programm, Alphonse, jetzt noch Deutscherer, sowieso.
Der Urgroßvater von Peter Falvy wurde von den Nazis in Auschwitz ermordet. Die Großmutter überlebte nur knapp. Das Kabarettprogramm Jetzt noch Deutscherer ist zugleich auch eine Hommage an seine Großmutter. Der Anlass für dieses Programm flatterte dem Künstler eines Tages per Post ins Haus.
Also, in diesem Programm geht es darum, dass ich irgendwann einen Brief bekommen habe von Olaf Scholz, der damals Bürgermeister von Hamburg war, ich wohne in Hamburg, ob ich nicht Deutscher werden möchte. Na, Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie sich Lust, Deutscher zu werden. Ich wusste gar nicht, dass ich das überhaupt kann, darf. Ich war aber sehr geehrt, dass ich einen Brief bekomme vom Bürgermeister. Später habe ich erfahren, diesen Brief hat er 150.000 Leute geschickt. Aber so eine Ehre war es doch nicht. Aber vor allem, ich wusste nicht, was mache ich damit? Will ich Deutscher werden oder nicht? Ich hatte mich nie die Frage gestellt. Genau, und das ist das Stück. Will ich das oder will ich das nicht? Und dann erfährt man in dem Stück eben von dieser Großmutter, die Auschwitz überlebt hat. Vorher hatte ich nie darüber geredet. Und vor allem, was hätte sie gedacht? Hätte sie gesagt, ja, mach das, werde Deutscher oder auf keinen Fall etc.
Damit ihr besser versteht, was das mit meiner Einbürgerung zu tun hat, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich muss von meinem Urgroßvater erzählen. Mein Urgroßvater, der hieß André. André Wall. Aber niemand hat ihn so genannt, sondern alle nannten ihn Le Patron. Das heißt, der Boss. Ja, auf Französisch, Le Patron. Deshalb, weil er sehr, sehr viel Charisma hatte. Grand-Mère, für sie, das war der Schwiegervater. Aber sie hat ihn, oh, Le Patron genannt. Für sie, das war mehr als ein Schwiegervater. Für sie, das war ein Held. Sie hat immer gesagt, oh, Le Patron, Le Patron, Le Patron. Ouais. Le Patron. Der war Chemiker, der war ein großer Chemiker in Frankreich, der hatte eine wichtige Sache erfunden, nämlich das Iso-Indigo. Ich kenne mich nicht aus mit Chemie, aber ich habe mich erkundigt. Das Iso-Indigo, das war eine neue Art Blau und das kam sehr gut an, als er das erfunden hat. In Frankreich war das also richtig eine wichtige Erfindung, weil in Frankreich es ist sehr populär, blau zu sein. Blöderweise, in dieser Zeit war in Deutschland blau nicht so populär, das war eher braun. Aber, die Leute, die meinen Urgroßvater festgenommen haben, es waren keine Deutsche. Es gab gar kein einziger Deutscher dabei. Es waren nur Franzosen. Von wegen alle im Widerstand, ja. Als das passiert ist, Grand-Mère, sie war am Einkaufen, sie wurde sofort informiert. Erika, die haben Le Patron mitgenommen, sie müssen jetzt ganz, ganz schnell flüchten. Aber Grand-Mère hat gesagt, was? Die haben Le Patron, mein Schwiegervater mitgenommen? Nee, dann flüchte ich nicht. Dann gehe ich mit ihm. Es ist verrückt. Und man kann auch nicht wirklich verstehen, was in ihrem Kopf passiert ist, aber sie hat es gemacht. Zuerst kam sie nach Hause und hat nur eine Sache mitgenommen, ein Foto von ihrer kleinen Tochter, von meiner Mutter. Und dann ging sie zur Kommandantur und sagte, sie haben meinen Schwiegervater und ich will mit ihm bleiben. Die waren zusammen in diesen Viehwaggons und die konnte sich um ihn kümmern. Aber angekommen in Auschwitz wurden die sofort getrennt. Am nächsten Tag. Grand-Mère, sie hat ihn überall gesucht, aber nicht gefunden. Sie hat überall gefragt, wo ist André Wall, wo ist Le Patron, wo ist mein Schwiegervater? Niemand wusste, außer eine Aufseherin. Sie sagte, der ist durch den Kamin.
Und das ist das Stück, wo man wirklich erfährt von der Großmutter, wie toll sie war, wie auch lustig sie war. Und vor allem, wie sie es geschafft hat, die Deutschen nicht zu hassen. Was für mich als Franzose, für mich als Kind, nicht normal war. Ich habe immer gedacht, mein Grand-Mère, mit dem, was du erlebt hast, normalerweise, du solltest die Deutschen hassen, das wäre normal. Und sie sagte, nein, ich hasse nicht die Deutschen. Und immer, als ich gefragt habe, kannst du mir erklären, wie kann das sein, dass du die Deutschen nicht hasst? Sie hat mir immer gesagt, ja, ich kann es dir erklären, aber du bist noch nicht so weit. Aber versprochen, eines Tages werde ich dir das erklären. Und irgendwann ist sie gestorben und sie hat dieses Versprechen nicht eingehalten, was nicht normal war, weil sie war wirklich dafür bekannt, dass sie alles, was sie versprochen hat, immer eingehalten hat. Und da sieht man, dass sie wirklich eine ganz, ganz tolle Frau war. Sie hat es doch eingehalten. Sie hat etwas für mich hinterlassen, wo sie wusste, ich werde es viel, viel, viel später finden. Sie war sehr schlau. Und als ich das gefunden habe, das war ungefähr 2 Jahre, nachdem ich den Brief von Olaf Scholz bekommen habe, als ich das gefunden habe, wusste ich, ja, okay, Ich will Deutscher werden. Und was das ist, das müsst ihr jetzt müsst ihr ins Theater kommen und Alphonse jetzt noch deutscherer gucken.
Was ist noch das Jüdische an dir? Verbindet dich was mit der Religion oder mit der Tradition?
Überhaupt nichts. Also ich habe meine Großmutter, die in Auschwitz war, Auschwitz überlebt hat. Sie war militantisch antireligiös. Für die Nazis war sie aber jüdisch. Aber sie war der Meinung, da sind die Religionen, die die ganze Scheiße in der Welt bauen. Und ihr war es wichtig, dass ihre Familie, die Nachkommen und so, bloß nicht mit Religion was zu tun haben. Ob jüdisch oder was auch immer halt, ne? Also in diesem Geist bin ich erzogen worden sozusagen. Und deshalb, was ich mittlerweile verstehe, was ich lange unterschätzt habe, ist, wie wichtig für manche Leute die Religion ist. Und dann egal welche, ne? Das kann man, glaube ich, nicht einfach wegfegen. Das geht nicht. Das ist für manche Leute existenziell. Ja, damit müssen wir umgehen.
Alphonse besucht auf Einladung auch Schulklassen, die sein Programm gesehen haben. Denn er sieht die Demokratie in Gefahr.
Das sind keine Schulvorstellungen, sondern, und das ist auch toll, weil für viele ist es das erste Mal, dass sie ins Theater gehen. Ne, das sind so Schüler ab 10. Klasse. Und ganz oft, also die gucken auch die Erwachsenen links und rechts, und warum haben die da gelacht, das war nicht lustig. Und dann lachen aber die Jugendlichen an anderen Stellen, wo die Erwachsenen gar nicht lachen und so. Also es ist für die eine tolle Erfahrung. Und am nächsten Tag komme ich zu denen in die Schule. Und dann reden wir so gut wie gar nicht über das Stück. Also wenn die Fragen haben, natürlich können die stellen. Aber wir reden auch gar nicht über die Vergangenheit, über die Geschichte, sondern wir reden über heute und morgen. Wir reden über Demokratie, über Toleranz und solche Dinge. Und mittlerweile ist es nicht mal wie reden, sondern es ist ein richtiges Workshop. Also ich mache mit denen einen Workshop über Demokratie und über welche Gesellschaft sollten wir gestalten, damit wir möglichst gut leben.
Die deutsch-französische Freundschaft. Ah oui, der hatte recht, Mitterrand, sehr wichtig. Er hat auch viel dafür getan. Es gab dieses Symbol mit Helmut Kohl, wisst ihr noch, dieses Bild mit Helmut Kohl, was er da gemacht hatte. Hand in Hand, Mitterrand und Helmut Kohl. Da, ich weiß noch, dass also damals, also als die das gemacht haben, man wusste vielleicht noch nicht, dass es ein Bild ist, was in der Geschichte bleiben wird. Das wusste man vielleicht nicht, aber in Frankreich, man hat sich gedacht, wow, das war ein großer Tag für alle Franzosen, ja, und ein großer Tag für alle Deutschen, ja. Und ein großer Tag für alle Schwulen, aber das ist was anderes. Ja. Ab da wusste man, Europa, das ist die Zukunft, ja. Aber ich weiß, das ist mittlerweile sehr merkwürdig zu sagen, Europa ist die Zukunft, wenn du guckst im Moment, was alles passiert, ja. Angefangen natürlich mit dem Brexit, aber nicht nur. Guck mal in Italien, guck mal in Ungarn, in Polen, also alle so, da. In Deutschland gibt es auch ganz viele Leute, die meckern, ne, gegen Europa. Ich weiß es sehr genau, weil ich habe so viele Umfragen gemacht mit dem Puschel-Mikrofon zum Thema Europa. Oh. Und es ist komisch, ne? Egal welche Frage ich stelle, die Leute haben mir immer das Gleiche gesagt, nämlich Europa, das nervt. Ja, warum? Wegen den Gurkennormen. Das hat euch scheinbar in Deutschland sehr, sehr beeindruckt, die Gurken, weil alle haben mir das gesagt ins Puschel-Mikrofon. Ja. In Frankreich, niemand redet über die Gurken, ne? Aber in Deutschland, oh, die Gurken. Ja. Attention, in Frankreich gibt es auch viele Leute, die meckern gegen Europa. Es ist aber nicht wegen den Gurken, sondern es gibt eine andere Norm, die in Frankreich alle nerven. Das ist die Norm für die Kondome. Das gibt es wirklich. Es gibt eine EU-Norm für die Kondome, die wurde sogar von den Deutschen diktiert. Wir haben es übernehmen müssen, aber seitdem fühlen wir uns sehr eingeengt. Das gefällt euch. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum man gegen die EU meckern kann und meckern muss. Das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt so viel, was nicht läuft in der EU. Es gibt so viel, was besser und dringend besser werden muss. Gar keine Frage. Aber, eine Sache, liebe Freunde, dürfen wir nie vergessen. Warum wurde Europa gegründet? Warum? Weil wir... Gerade wir, ja, Deutschen und Franzosen, wir haben uns jahrhundertelang nur Kriege gemacht. Ein Krieg, noch ein Krieg, noch ein Krieg, noch ein Krieg. Was machen wir jetzt? Alle, noch ein Krieg, noch ein Krieg, noch ein Krieg, noch ein Krieg und noch ein Krieg. So. Und auf einmal gab es schlaue Politiker von beiden Seiten gleichzeitig. Historischer Zufall. Kriege können wir gut. Wie wäre es mit Frieden? Wollen wir das ausprobieren? Deshalb wurde Europa gegründet, ja? Deshalb. Wir dürfen das nie vergessen. Wir dürfen nicht einfach bloß, weil wir genervt sind, Dinge über Bord werfen, ja? Was die Generation vor uns für uns gemacht haben. Für uns und für die nächste Generation. Das dürfen wir nicht. Die haben so mühsam das für uns, für unser Frieden aufgebaut, ja? Bitte nie vergessen und vor allem auch nie vergessen, immer wenn ihr eine Gurken esst oder ein Kondom benutzt, dann macht ihr was für den Frieden. Nie vergessen, bitte.
Würdest du dich als Agnostiker bezeichnen oder kannst du dir vorstellen, ach, da gibt es schon einen, der für die Magie meines Puschelmikrofons sorgt?
Ja, davon gehe ich aus. Also ich würde ihn auch nicht Gott nennen, aber ich glaube ja, ich glaube an die Menschheit. Und ich weiß, das ist im Moment sehr komisch, das zu sagen, aber ich glaube es wirklich. In meinem anderen Programm, das ist ein Programm über die Menschheit, über uns Menschen. Das heißt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und gibt es dort genug Parkplätze? Da rede ich über uns Menschen. Komischer Wesen. Was hat sich die Evolution dabei gedacht? Ne? Wir sind super intelligent, wir können unglaubliche Dinge erfinden, sowas wie Raketen und Internet und etc., aber sind nicht in der Lage, friedlich miteinander umzugehen. Und da erfinden wir auch gar nichts, ne, für Frieden. Das ist schon irgendwie komisch. Aber in diesem Programm sage ich, dass ich bin mir absolut sicher. Und es ist nicht mal ein Traum, das ist wirklich eine absolute Überzeugung. Ich weiß nicht, woher die kommt. Dass eines Tages, ich glaube nicht, dass ich dieses Moment erleben werde. Also im Sinne von, das wird nicht zu meiner Lebzeit sein. Aber ich weiß es, eines Tages werden die Menschen verstehen, wie man menschlich ist. Im Moment verstehen die eher, wie man unmenschlich ist. Und das ist als einziges Tier, ne? Also keine Giraffe war ungiraffig bisher, sondern nur Menschen können unmenschlich sein.
Wir kaufen wie verrückt. Wusstet ihr, dass wir heute 60% mehr Klamotten kaufen als vor 20 Jahren. 60%. Wir kaufen heute 60% mehr Schuhe als vor 20 Jahren. Warum? Sind wir wieder Vierbeiner geworden oder was? Der Deutsche hat im Durchschnitt 9 Jacken. Was macht das für einen Sinn? Bitte schön. 9 Jacken. Wir wissen alle, eine Jacke reicht völlig aus. Gerade wenn sie sehr gut ausgesucht ist, dann sowieso. Nicht falsch verstehen, ich bin nicht besser, ich bin wie wir alle, ich habe auch 9 Jacken, zwar alle gleich, aber also das ist... Damit, warum machen wir das? Warum? Angeblich sind wir intelligente Wesen, wir die Menschen. Wir kaufen alle Dinge in der Annahme, dass wir es brauchen, um glücklich zu sein. In Wirklichkeit, wir wissen, dass es komplett verrückt. Aber wir kaufen... Tja, wir machen ein kleines Experiment. Ich bitte um Ehrlichkeit, ja? Wer hat zu Hause... eine Bohrmaschine. Wer? Dankeschön. Okay, so gut wie alle, ist ja klar. So, jetzt pass mal auf. Es war ganz Wichtiges, werde ich euch jetzt sagen. Niemand, und ich sage und schreibe, niemand von uns braucht eine Bohrmaschine. Niemand. Niemand. Nein. Was wir brauchen, sind Löcher. Aber eine Bohrmaschine braucht niemand. Ja, was heißt das konkret? Ja? Und das wissen wir alle. Es würde völlig ausreichen, wenn es nur eine Bohrmaschine, sagen wir mal, eine pro Straße gäbe. Und wir wüssten, die ist deponiert. Ja, zum Beispiel bei der netten Oma, die leider alleine ist und die sich so langweilt. Sie wäre so froh, die kleine Oma, ja? Wenn ab und zu jemand klingeln würde und würde sagen, Oma, ich brauche für eine Stunde die Bohrmaschine. Wenn ich die zurückbringe, brauchst du was? Soll ich dir was mitbringen? Ein Brötchen oder sowas. Ja, das, also, sie würde sich freuen, aber machen wir das? Nein, wir kaufen alle unsere Bohrmaschine. Ich brauche meine. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe 2 zu Hause.
Das Programm, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und gibt es dort genug Parkplätze, blickt nicht nur in die Gedankenwelt der seltsamen Konstruktion Mensch mit integriertem Stammhirn nebst Neokortex, sondern liefert auch eine Rückblende in die Kindheit von Alphonse, frei nach Peter Falvis Erinnerungen an die eigene Schulzeit in Paris der 70er, 80er Jahre.
Also ich ging zu Madame Perra und sagte, Madame Perra, Sie sagen immer, oui, der Mensch ist sehr intelligent und so. Wenn es so ist, warum machen wir dann so viel Mist? Und Madame Perra hat gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Deshalb werde ich das nicht nur für dich beantworten, sondern für die ganze Klasse. So spontan war Madame Perra. Sie hat gesagt, okay, ich ändere den Vormittag. Wir machen doch nicht, was wir geplant haben. Wir machen spontan einen Kurs über die Intelligenz. Sie hat gesagt, bevor man über die Intelligenz spricht, muss man wissen, wo sitzt die Intelligenz. Deshalb hat sie uns das Bild von einem Gehirn gezeigt. Ich weiß noch, als sie das gezeigt hat, Didier, der hat gesagt, das kenne ich, das ist ein Dickdarm. Didier war nicht der Hellste. Worauf Jean-François gesagt hat, siehst du, ich habe es immer gesagt, der hat nur Scheiße im Kopf. Madame Perra sagte, voilà, das ist ein Gehirn, das haben wir alle, aber jetzt gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Ja? Im Gehirn gibt es mehrere Teile. Zuerst gibt es dieses hier. Das nennt man das Stammhirn. Alors das Stammhirn, das ist sehr primitiv. Das ist zuständig für sehr einfache Dinge wie Essen, Trinken, Fortpflanzen, das war's auch. Vielleicht RTL gucken und dann war's das auch. Wirklich so eine Art Basis-Ding, so also, primitiv. Das nennt man auch das Reptilienhirn, weil das kommt von der Zeit, wo wir Reptilien waren. Also früher, viel, viel früher, wir waren Reptilien. Die Älteren von euch können sich vielleicht erinnern. Ja? Von dieser Zeit kommt es. Ja, voilà. Dann gibt es dieses hier. Alors, das ist zuständig für die Emotionen, hat sie gesagt. Und dann gibt es le Neokortex. Da drin sitzt die Intelligenz. Alors, da hast du gesehen, dass Madame Perra, sie mochte le Neokortex. Sie hat gesagt, ah, le Neokortex. Oh, seitdem der Mensch einen Neokortex hat, kann er denken, er kann sprechen, er kann abstrahieren, er kann rechnen. Seitdem der Mensch ein Neokortex hat, ist er ein moderner Mensch geworden. Sie war hin und weg und wir guckten uns das an und sagten, boah, warum überhaupt drei Teile? Und dann sagte sie, das ist wegen der Evolution. Und dann hat sich Jacques gemeldet. Jacques war ein Schüler, der war sehr religiös. Der war der Einzige, der religiös war. In Frankreich ist es nicht normal, religiös zu sein. Jacques hatte sogar die ganze Bibel gelesen. Ich kenne keinen Franzose, der sonst die ganze Bibel gelesen hat. Niemand liest die Bibel. Es gibt nur ein Kapitel, was wir alle toll finden in Frankreich. Das hat jeder Franzose gelesen. Ne? Ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist dieses Kapitel, wo Jesus Christus das Wasser in Rotwein umwandelt. Das will ich sagen. Jacques, der hatte alles gelesen und er hat sich gemeldet, er sagt, Madame, die Evolution, der Pfarrer, der hat gesagt, das stimmt nicht mit der Evolution. Der hat gesagt, das hat alles Gott gemacht. Und sofort, Madame Perra, bevor wir alle lachen, hat gesagt, also, wenn Jacques das glauben möchte, er darf. Ja, jeder soll glauben, was er oder sie möchte. Sie war also wirklich sehr tolerant, hein? Madame Perra. Ich habe gedacht, wenn es wirklich Gott ist, der das gemacht hat, an dem Tag, der hatte keinen Bock. Hein? Wahrscheinlich hat er gesagt, oh, lo, 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 lo. Heute habe ich schon das Schnabeltier erfunden. Wie viel Uhr ist es? Eigentlich habe ich schon Feierabend. Und ich muss noch das menschliche Gehirn erfinden. Ich habe gar keinen Bock. Oh, ich weiß, vor Milliarden Jahren, ich hatte doch dieses Ding für die Reptilien da entwickelt. Alle, ich pack das mit rein, das wird niemand merken. Hein? Das hat Gott gemacht. Gott hat uns ein Teil mit reingepackt, was überhaupt nicht dazu gehört. Und er hat gehofft, dass wir das gar nicht merken. Das ist der Beweis, Gott hat bei VW gearbeitet.
Hattest du in der Kindheit eigentlich schon eine Vorahnung von dem, was du jetzt machst?
Ja und nein. Also als Kind habe ich sehr früh einen Kassettenrekorder vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen und mit einem kleinen Mikro und ich habe das sehr, sehr schnell benutzt. Ich habe Interviews von Leuten gemacht, ich habe auch Geräusche aufgenommen und ich habe auch Vorträge, in Frankreich musste man sehr viele Vorträge machen. Ich habe die auch oft mit solche Audioreportagen gemacht. Und das war relativ klar, dass das mir sehr, sehr gefällt. Also Radio. Irgendwann gab es Piratenradio in Frankreich, da habe ich mitgemacht. Ich war dann 14. und ich habe es geliebt. Also irgendwann hatte ich mein eigenes Radiosender mit 14, komplett illegal und so, das machte so richtig Spaß. Und meine Mutter sagte immer, ja, schön und gut, aber du musst studieren, das ist das Wichtigste. Und ich habe studiert, ich bin Diplom-Ingenieur, aber mir war es klar, ich werde das nicht als Beruf machen. Radio, Fernsehen, das war meine Welt. Warum, wusste ich noch nicht. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum interessiert mich ein Mikrofon, eine Antenne, eine Kamera. Und was ich dann viel später verstanden habe, was ich will, ist, euch Geschichten zu erzählen. Geschichten zu erzählen, die lustig sind, aber eben nicht nur. Ich will euch berühren. Und dafür zum Lachen zu bringen, ist super, weil die Leute öffnen sich. Aber diese leise Töne, also diese Töne, die unter die Haut gehen, die das Herz treffen, anfassen, gerade in dieser Zeit, wo die Welt verrückt wird. Ich glaube, das sind die Momente, wofür ich das alles mache.
Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Peter Falvy Gastgeber der Radio- und Fernsehsendung Gesellschaftsabend vom Saarländischen Rundfunk. Und mit Alphonse und Gäste ist er regelmäßig als Moderator im Fernsehen zu sehen. Ein Format mit Platz auch für nachdenklichere Alphonse-Geschichten.
Seit wann machst du denn Alphonse und Gäste? Wie kam es dazu?
Boah, das ist also sehr, sehr lange. Ich habe zuerst Extra 3 gemacht oder mitgemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich höre auf mit Extra 3, weil das waren nur die Umfragen. Und ich habe dann gedacht, mache ich nur Bühne oder mache ich nach wie vor Fernsehen? Und dann habe ich mit dem SR, mit dem Saarländischen Rundfunk gesprochen. Und damals Andrea Edtspüler, die Unterhaltungschefin. Ich sagte, hättest du Lust, bei uns ein bisschen mitzumachen, mal bei jeder Sendung von Richard Rogler mal mitmachen und so. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich ein bisschen mitgemacht und das lief super. Und als Richard Rogler aufgehört hat, haben die mir gesagt, lass uns mal zusammen machen. Und dann haben wir eine Sendung, zwei Sendungen, Puschel TV und Alphonse und Gäste. Irgendwann war es dann zu viel. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir weiter mit Alphonse und Gäste. Und das ist super, weil ich zum einen Gäste habe, sowohl große Namen des Kabaretts als auch Newcomer. Und ich mache das so lange. Mittlerweile habe ich Leute gehabt, die damals total unbekannt waren und die jetzt Riesenhallen füllen. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich kann meine Geschichten erzählen, so wie ich will. Ich kann auch mal vielleicht eine Geschichte erzählen, die mich sehr berührt hat, wo es gar keine Pointen gibt. Und das sind oft auch die Geschichten, wozu ich am meisten Feedback habe, wo die Leute mir schreiben, sagen, wow, das hat mich so berührt und so. Und ich sage, hat es dir nicht gestört, dass du gar nicht gelacht hast? Nein, nein, ich war gefesselt vor dem Fernsehbildschirm.
Bonjour les Freunde. Sagt mal, kennt ihr Dieppe? No? Dieppe, das ist eine Stadt in Nordfrankreich. In Dieppe gibt es natürlich, wie in jeder Stadt, Busse. Und auf der Linie 3 gibt es eine Haltestelle, die heißt Jeanine Vromont. Oh, wisst ihr was? Die vielen Leute, die jeden Tag in der Bushaltestelle Jeanine Vromont ein- oder aussteigen, die wissen nicht, warum die so heißt. Aber ich weiß warum. Jeanine Vromont war eine Dame, die eigentlich nicht wirklich aufgefallen ist. Sie war ihr ganzes Leben allein, sie hat nie geheiratet, sie bekam auch nie Kinder. Deshalb, als sie alt wurde, kam schon die Frage, was mache ich mit meinem ganzen Ersparnis? Sie war von Haus aus nicht wirklich reich, das nicht. Aber sie hat sehr fleißig ihr ganzes Leben gearbeitet und vor allem, sie hat sehr wenig ausgegeben. Deshalb am Ende, es gab schon eine imposante Summe. Alors mit so viel Geld könnte man denken, okay, ich mache mir einen schönen Lebensabend. Hein? Feiern, reisen, Porsche kaufen, Weinkeller anlegen. Aber nein, Jeanine, die war nicht so. Nein, sie hatte einen ganz anderen Plan. Und als sie 80 wurde, hat sie gedacht, okay, jetzt ist es Zeit, meinen Plan umzusetzen. Sie ging zum Notar. Sie nahm aus ihrer Handtasche eine Liste, 4 Seiten, ganz klein geschrieben, alles handschriftlich, überall war was geschrieben. Und sie sagte, Monsieur le Notaire, das sind meine Erben.
die Namen waren nicht drauf. Wenn überhaupt der Vorname stand, dann galt das schon als sehr viel Information. Das war viel mehr sowas wie der Mann mit der Schnurrbart vom Finanzamt, die rothaarige Kassiererin vom Supermarkt, der Müllmann mit der langen Bart, die nette Helferin von der Apotheke, der Klempner, der bei mir 1974 den Leck repariert hatte. Es waren mehr als 200 Leute. Es waren alles Menschen, die irgendwann in ihrem Leben nett zu ihr waren. Solche Augen hat der Notar gemacht. Er wusste sofort, das ist der Horror. Wie soll ich die 200 Leute finden? Aber leider ist irgendwann Janine doch verstorben und er musste die ganze Liste abarbeiten. Puh, oh, lalalalala. Er brauchte dafür 3 Jahre. Kurz danach ging er in Rente und ich glaube, der ist immer noch auf Reha-Kur. Jeder Erbe, der auf dieser Liste stand, bekam ungefähr 2000 Euro. Nicht schlecht. Unter den 200 Erben waren auch alle 40 Busfahrer von Dieppe. Und zwar deshalb, weil sie immer sehr nett zu Janine waren. Sie wussten, Janine Vromont kann nicht so gut gehen. Und deshalb haben die immer den Bus direkt vor ihrer Haustür angehalten, obwohl es dort keine Bushaltestelle gab. Als die Busfahrer erfahren haben, dass sie von Janine geerbt haben, wow, die waren von diesem Geschenk so überwältigt, dass sie überlegt haben, wie könnten wir uns bedanken. Und seitdem, in Dieppe, gibt es eine Bushaltestelle, die heißt Janine Vromont.
Programm. Steht es schon und wie kommst du eigentlich auf die Inspiration?
Also steht noch nicht und ich bin jetzt in der Schreibphase. Das heißt, das einzige Ritual ist, Ruhe zu haben und mich dran setzen. Einfach. Und dann kommen schon Dinge. Im Moment ist es wirklich noch zu roh, um da irgendwas zu sagen.
Und du schreibst ja mit einem Co-Autor. Mhm. Wie schaut es dann aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, es ist Ralf Schulze, mit wem ich seit Anfang von Alphonse zusammenarbeite. Auch die Filme machen wir zusammen. Und das funktioniert so. Also es muss so wie ein Bedürfnis sein. Ich muss euch das erzählen. Wenn ich das nicht habe, wird es schwierig. Ja, und das schreibe ich und dann fange ich an, das ein bisschen in eine Form zu schreiben etc. Und dann gibt es viele Ping-Pong mit Ralf. Also mal sehen wir uns, mal schicken wir uns das hin und her per Mail. Guck mal, ich habe daran gedacht und dann wird es umgeschrieben und nochmal geändert. Und am Ende ist es ein ganz anderes Programm, als wir dachten. Aber diese Zeiten, das ist eine lange Zeit, es kann 6 Monate bis ein Jahr dauern, die brauchen wir. Und dann, wenn das Programm einigermaßen steht, mache ich sogenannte Vorpremieren. Das sind Vorstellungen, aber mit ganz wenig Leuten, 40, 50, 60 Leute, vielleicht 100 maximal, wo die Leute wissen, das heißt auch Vorpremiere, das heißt, die wissen, das Programm ist noch nicht fertig und etc., aber viele lieben das, sich anzugucken, ein bisschen so Work in Progress und dann oft gucken die dann 3, 4, 6 Monate später, wenn das Programm zu Ende gekommen ist, ne? Wie hat sich das geändert und etc. Und während diesen Vorpremieren, dann ändern wir auch ohne Ende, weil wir dachten, das ist spannend, aber die sind alle eingeschlafen. Oder wir dachten, das ist eh nicht lustig, wir müssen es schnell erzählen und die lachen sich tot oder was auch immer.
Neulich habe ich erfahren in Deutschland, wenn du eine Demo machen willst, du musst das im Voraus anmelden. Tut mir leid. Das findet ihr sogar normal, oder? Ja, ich weiß schon, ja. Wie macht ihr das? Ihr geht zum Ordnungsamt und sagt, guten Tag, am Tag so und so möchte ich ab 14 Uhr sehr wütend sein. Und die sagen, kein Problem, dafür haben wir ein Formular, einmal ausfüllen. Stellt euch vor, die französische Revolution, wenn die von Deutschen organisiert worden wäre. Sturm auf die Bastille. Ja, aber nur mit Voranmeldung, sonst ist es leider nicht möglich. Ja, ich weiß, weil im Moment ihr denkt, okay, wir Deutschen, wir können auch protestieren. Oh. Wir haben so viele Streiks hinter uns und so. Das habt ihr. So, diese Streikchen waren sehr beeindruckend. Wisst ihr was? Es gab, als ich vor kurzem in Saarbrücken mit ein paar Kumpel war, ich hatte mal erfahren, dass es gab ein paar Kilometer weiter eine Bauern-Demo, Traktoren-Demo. Und ich habe meinen Franzosen gesagt, wisst ihr was, das müsst ihr euch angucken. Und wir sind dahin gefahren, nur um das anzugucken. Und die waren begeistert. Es waren die Traktoren, die waren alle da. Und die Franzosen haben gesagt, guck mal, das ist wirklich ein deutscher Protest. Die Traktoren waren millimetergenau auf eine Linie. So, bram. Alle Blicke blank sauber. Also, als hätten die das direkt gekauft. Nee, die haben es nicht jetzt gekauft, sondern die haben es also sauber gemacht für die Demo. So macht man es in Deutschland, ja. Und dann sehen die diese Kolonne, die fährt und fährt und auf einmal halten die, ja. Und meine Franzosen sagen, oh, warum stoppen die jetzt? Rote Ampel. Probier mal. Probier mal einen Franzosen zu erklären, dass die Bahn oder alles andere macht kurze Streiks, weil das nennt man Warnstreik. Probier mal einen Franzose zu erklären, was ist ein Warnstreik. Das kannst du nicht. Ich habe denen gesagt, das ist ein Warnstreik, das ist, du zeigst, dass du streiken könntest zum Warnen. Sag, ich könnte richtig, aber ich mach's nicht lange, weil ich will arbeiten. Aber sonst, ich könnte. Ich könnte so ein Tag oder sogar zwei könnte ich. Aber mehr als zwei Tage mache ich nicht, das würde stören. Und wenn ich den Franzosen gesagt habe, wisst ihr was, zwei Tage ist schon sehr selten. Meistens ein Warnstreik, das dauert vier Stunden. Alors, da haben sie sich totgelacht. Sie sagen, was? Vier Stunden die Arbeit niederlegen? Bei uns, das heißt Mittagspause.
Hast du eigentlich manchmal Heimweh nach Frankreich?
Nee, also vielleicht am Anfang hatte ich das. Die ersten 16 Monate durfte ich auch nicht nach Frankreich. Weil das war so meine Militärzeit, da war das Deal, ich gehe nicht in die Kaserne zu den Militär, ich bleibe in Deutschland, aber ich bleibe eben in Deutschland. Da war es am Anfang schon ein bisschen schwierig. Mittlerweile, ab und zu bin ich in Frankreich und dann kann ich ein bisschen was Gutes essen und ein bisschen Frankreich-Flair tanken und dann komme ich wieder zurück.
Und was wissen eigentlich die Franzosen über Alphonse? Kennt man in Frankreich Alphonse?
Nee, man kennt Alphonse nicht in Frankreich. Ich bin langweiliger, normaler Typ in Frankreich und das ist sehr gut so.
Und fällt es dir schwer, unerkannt zu bleiben, wenn du so in die Öffentlichkeit gehst?
Nee, ich bin sehr dran gewöhnt, weil mich auch in Deutschland erkennt kein Mensch. Mit der Jacke schon, aber sobald ich die Jacke ablege, erkennt man mich meistens nicht. Ab und zu, vielleicht durch die Stimme, meistens. Aber selten. Also wenn das ein-, zweimal am Tag vorkommt und wenn jemand, stell dir mal vor, jemand sagt dir einmal am Tag, du bist toll. Das ist doch super.
Das muss man auch aushalten können.
Ja, genau. Das ist also ist eine gute Ernährung für mein Ego und keine Störung für mein Privatleben. Ist perfekt. Macht weiter so bitte.
Was machst du, um dich vorher einzuschwingen auf deinen Auftritt?
Ich ziehe die Jacke an.
Also nicht spazieren gehen oder mal nochmal hinlegen oder wenig essen oder?
Nein, wenig essen, ich bin Franzose, das geht nicht.
Also gibt es kein Ritual?
Nein, es gibt kein Ritual. Außer die Jacke anziehen.
Okay. Bei der Hitze die Jacke anziehen, muss man auch Profi bleiben.
Ja, und draußen, wenn ich drehe und wenn es minus 10 ist, ist es auch heftig. Aber das ist mein Schicksal, das ist mein Uniform.
Aus dem Geist der Trainingsjacke. Emmanuel Peter Falvy alias Alphonse. Von Sabine Fringes. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse.